uns Platz nehmen. Mein Thema heute ist, was erwartet die Überwinder, die Streiter, die Kämpfer, die Läufer oder die Sieger? Was erwartet dich? Und Gott erwartet dich. Er legt den roten Teppich dir aus und sagt, komm heim, mein Kind, es ist alles bereit, der Tisch ist gedeckt, wir freuen uns. Was erwartet den Gewinner, den Sieger? Was erwartet und was bekomme ich dafür? Weißt du, wir sollen uns vergessen auf die menschlichen Freuden, auf die menschlichen Segnungen. Das ist vorbei. Wenn ich an Andreas Wecker denke, den Olympia-Goldmedaillengewinner, der bei uns hier zeitlang war, den ich taufen und segnen durfte und jetzt irgendwo in Amerika rumschwirrt. Wenn ich dran denke, ich habe gefragt, was war das Schönste und was war das Traurigste in deinem Leben? Das Traurigste, sagt er, weißt du, wenn du gewonnen hast, dann wirst du bejubelt, dann wirst du beschenkt, dann wirst du, ach, was weiß ich, gelobt, sogar vom Staatsempfang Herr Honecker und was weiß ich, diese ganzen Herrschaften empfangen dich. Und dann, ich habe mal versagt und sagte, nicht einmal mein Vater hat mich in Magdeburg vom Bahnhof abgeholt. Das war die dunkelste Stunde meines Lebens. Das war die dunkelste Stunde meines Lebens. Aber ich weiß, der Herr erwartet uns. Halleluja. Der Herr erwartet uns und er rollt uns den roten Teppich aus. Du musst nicht traurig sein, wenn du vielleicht keinen Empfangskomitee hast, der dich erwartet und dich empfängt und dich beschenkt und dich überschüttet mit Gold und Silber und was weiß ich. Gott erwartet dich. Halleluja. Ich lade dich ganz herzlich ein für Mittwoch. Wie verschiebt man seine Probleme? Ich weiß es. Weiter delegieren. Dem Herrn abgeben, die Sorgen, Kummer und alles, was einen so beschäftigt und bedrückt. Das wird das Thema sein am Mittwoch und dann geht's weiter am Freitag. Wir haben schon September. Am 1. September, denn diesen Freitag geht's weiter. Gott versteht dich. Dich versteht kein Mensch. Ich muss dir sagen, auch der liebste Mensch, der am nächsten steht, der wird dich nicht verstehen, weil du eine extra Garnitur bist. Eine extra Ausführung. Du bist was Besonderes. Und wer kann sich in dein Leben, in deine Ein Strick muss er sich hineinversetzen. Du bist was extra, was Besonderes. Und so, aber Gott versteht dich, der dich gemacht hat. Der kennt dich von Anfang an. Da hat es die Welt noch gar nicht gegeben, noch kein Regenwurm, kein Regentropfen und noch gar nichts. Aber Gott hat gewusst, das wird er werden. Und das ist das Schöne dabei. Gott hat dich gewollt. Am Samstag wird das Thema sein, hab nur Mut. Hab nur Mut zum Leben, hab nur Mut weiterzumachen, hab nur Mut zu kämpfen, hab nur Mut weiter zu existieren. Gott will dich mutig machen und ich möchte durch die Gnade, die Gott mir gegeben hat, durch den Heiligen Geist und mich gelehrt hat, einfach Menschen ermutigen. Gott hat mich ermutigt und ich möchte dies weitergeben, Menschen Mut zu sprechen. Gib nicht auf. Weißt du, wenn du dich aufgibst, dann ist alles verloren. Aber wenn du dich nicht aufgibst, wenn du sagst, ich bleib, ich kämpfe, ich siege, ich werde weitermachen, wie auch immer, auch wenn ich mit dem Handstand weitergehe, verstehst du, und kämpfe. Ich mach weiter. So nur nebenbei. Hab Mut. Und dann am Sonntag wird das Thema sein, lass dir den Kopf nicht verdrehen. Von niemand. Von niemand. Von niemand. Ich habe hier in Süddeutschland gab es einen schweren Unfall, also Motorradunfall. Und da ist etwas Folgendes passiert. Da hat der Motorradfahrer, weil es draußen geregnet hat, hat er seine Jacke hinten zugeknöpft. Jetzt stürzt er im Graben, wird aufgehoben und die Leute drehen an seinen Kopf und die wollen seinen Kopf verdrehen, weil er hinten aufgeknöpft ist. Vielleicht bist du auch falsch aufgeknöpft. Verstehst du, die Leute versuchen, jetzt dich wieder zurechtzubiegen. Nein, sei so, wie du bist, so hat dich der liebe Gott gewollt. Komisch, mit abstehenden Ohren, lange Nase oder wie auch immer, groß und klein und dick und dünn. Gott hat dich gewollt. Nimm dich an, so wie Gott dich angenommen hat. So. Was erwartet den Überwinder, was erwartet den Sieger, was erwartet den Kämpfer? Das sind meine Gedanken. Du sollst wissen, was auf dich alles wartet. Die Krone des ewigen Lebens. Halleluja, preis dem Herrn. Musst schon ausprobieren. Wir haben mal eine Jugendstunde gemacht und wir haben Tests gemacht in der Jugendstunde. Wir haben Kronen geschnitzt, natürlich aufs Papier und Pappe. Und dann, wie trägt man eine Krone, verstehst du? Wie benimmt man sich als ein gekröntes Haupt? Verstehst du? Du musst üben, du musst jetzt schon lernen und musst schon jetzt dir aneignen, wie werde ich als Sieger einmal stehen? Und wer wird als Sieger? Wer wird einziehen in das himmlische Jerusalem, in diese neue Stadt Gottes? So, übe die Krone zu tragen. Und wenn du keine Krone hast, dann nimm mir wenigstens Heiligenschein. Irgendetwas wirst du schon noch finden. So. Weißt du, früher, ich weiß nicht, wie es bei euch ging, aber wir haben nicht so viel Spielsachen gehabt drüben in Russland. Wir haben dann Löwenzahn genommen und so Kränzchen geflochten, verstehst du? Und das trägt sich auch schön und das fühlt sich auch gut, so vergoldete Löwenzahnkränzchen. Was erwartet den Sieger, den Gewinner, der dem Glauben treu war? Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den guten Kampf gekämpft und ich bin zwar noch nicht ganz am Ziel, aber mich erwartet die Krone des Lebens. Und nicht nur mir, sondern alle, die auf die Erscheinung Jesu Christi warten und gern haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es manchmal so. Man denkt manchmal, man dient Gott umsonst. Ich weiß nicht, ob du das auch manchmal so fühlst. Du machst, du bemühst dich, du taufst, du segnest die Menschen, du beehrigst die Menschen. Und was hast du unter dem Strich? Nix. Wo sind die Leute geblieben? Was machen die alle noch? Geht es denen noch gut? Leben sie noch? Verstehst du? Was bleibt unterm Strich? Du opferst und da siehst nichts. Da kannst du dein Geld gleich in die Spree schmeißen. Verstehst du? Was kommt mir dabei raus? Ich werde nie vergessen, ich predige wie ein Weltmeister auf dem Schlossplatz in Stuttgart und dann kommt so jemand, sagen Sie mal, was springt Ihnen dabei raus? Was springt Ihnen dabei raus? Ich habe gesagt, eigentlich nichts, ich sah noch drauf. Ich habe damals noch die Miete bezahlt für die Versammlung aus meinem eigenen Ersparten. Verstehst du? Was springt Ihnen raus? Und dann habe ich echt nachgedacht, was springt mir dabei raus, wenn ich für Gott arbeite, bete, Bibel lese, studiere, mich anstrenge, heilig zu sein, manchmal klappt es nicht. Verstehst du? Und was springt mir dabei raus? Denk drüber nach. Dient man Gott umsonst? Und da habe ich aus Malachi diese Tage das Wort gelesen, Malachi 3, Vers 14 und folgende Versen. Ihr sagt, und manchmal sage ich das auch. Wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage das auch, was der Prophet Malachi zitiert. Ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es? Was nützt es, dass ich seine Gebote halte und in Trauer einhergehe und niedergeschlagen bin, mutig bin und so weiter? Was bringt es mir? Ich will zuerst mal mit einem Fragezeichen beginnen. Was bringt es? Was springt mir dabei raus? So, hast du nicht oft schon so gedacht, alles umsonst, alles vergeblich, alles für die Katz? Also, das ist manchmal so in unserem Leben. Überleg, du hast gespart und dann hat die Inflation alles aufgefressen. Und was ist von all dem Ersparten noch übrig? Denk drüber nach. Uns geht es manchmal wie diesem Menschen in der Bibel, diesem Asaph, diesem Sänger und Lobpreiser Gottes, der versteht, er singt und jubelt und preist. Und dann sagt er, als ich sah, die Gottlosen, mit denen es gut geht, die werden immer dicker und fetter und was weiß ich, reicher, die leben ein happy life. Und was springt mir dabei raus? Und ich verzweifelte hier. Er bekam Depressionen. Und Moses veranlagte Menschen, sensibel veranlagte Menschen, die bekommen schnell Depressionen. Oh, was springt mir dabei raus? Und dann sagt dieser Dichter, bis ich ging ins Heiligtum und ich sah den Unterschied zwischen gerecht und ungerecht, zwischen gut und böse, bis ich den Unterschied sah. Hier lese ich weiter in Malachi, Kapitel 15, Vers 15, Kapitel 3. Und nun preisen wir die Verächter, die Gottlosen gedeihen, die Gottlosen entwickeln sich, das gleiche, was der Asaph hier dachte, die bleiben bewahrt, sie hamstern, sie bringen mehr und mehr zusammen und so reden die Gottesfürchtigen untereinander, hör die Christen an, was bringt es, seitdem ich mich bekehrt habe, habe ich nur Kämpfe, nur Stress, nur Mühe, nur Arbeit. Überleg einmal, sei doch ehrlich, spiel nicht Theater. Das kannst du draußen machen, aber nicht in der Gemeinde. Versteht? Wir haben diese Probleme, die sind da. Und der Herr merkte und hörte es. Der Herr merkt und hört, was du im Bett nachdenkst. Und es war vor ihm im Gedenkbuch aufgeschrieben, die den Herrn fürchten und seinen Namen gedenken. Und sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, am Tage, den ich machen werde. Und es kommt ein Tag X, wo sie mein Eigentum werden, wo sie sich vor mir offenbaren und ich will mich ihre erbarmen. Und ich will sie annehmen. Und zwar auch, wenn sie versagen. Und ich sage dir ehrlich, weißt du, wie ich zu dem lieben Gott nach Hause komme? Auf alle vier gekrochen. Alt, krumm, schief, schräg. Versteht? Gerade geschafft. Oh Herr, ich komme heim, bitte hilf mir. Versteht? Wir werden nicht als Sieger nach Hause kommen. Wie kommt ein Sieger nach Hause, der gekämpft hat? Verblutet, verstaubt, verdreckt, verkommen, verbeult. So kommen Sieger nach Hause. Verschwitzt. Verstehst du? Nicht als fein rasiert mit dem Scheitel und dekoriert. Nein, Sieger kommen erschöpft nach Hause. So, und hier, am Tag X, wenn mein Eigentum nach Hause kommt, wenn mein Sohn, meine Tochter nach Hause kommt, sagt er, dann sollt ihr wieder sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Halleluja. In England, da kommt ein Missionar nach Hause, auf dem Missionsfeld hat er sich krank gearbeitet, tot gearbeitet fast. Also der wurde nach Hause geschickt, geh nach Hause und erhol dich. Wie könnte ich hier nicht gebrauchen auf dem Missionsfeld? Der kommt nach Hause verbeult, geistlich nach Hause, ist im Schiff und das Schiff fährt dann in Plymouth ein und läuft dort ein. Da wird ein roter Teppich ausgerollt und so weiter. Denkt, oh guck mal, so lieb haben mich die Geschwister zu Hause. Und dann fährt das Schiff ein bisschen weiter und da kommt jemand anders raus. Da spielt eine Blaskapelle und der gleiche. Und als dieser Mann da, dieser Staatsgast da rausgeht, und den Teppich runterläuft, wird wieder der Teppich eingerollt und unser Bruder, dem ging es genauso wie dem Andreas Wecker auf dem Bahnhof, da war nicht einmal einer da, der ihm den Koffer heimgetragen hat. Verstehst du? Und er kommt vom Dienst zurück. Verstehst du? Es ist ein Unterschied. Und dann betet er, weint. Ich kann mich mitfühlen mit diesem Mann. Der weint vor Depression. Guck mal, für den Strolch, was weiß ich, was das für ein Kerl war. Aber für den machen sie alles, aber ich habe Gott dir treu gedient, bis fast zum Tode. Und das ist nicht mal ein Lakai da, oder nicht mal ein Pferdchen oder Schubkarre da, wo mein Koffer heimträgt. Da muss ich selber noch diesen Koffer heimtragen. Und dann spricht der Heilige Geist zu ihm, mein Kind, es ist noch nicht Feierabend. Es ist noch nicht Feierabend. Es ist noch nicht Feierabend. Verstehst du da? Denn siehe, es kommt der Tag des Herrn. Und da werden die Verächter wie Stroh dahin verbrennen. Der Tag wird brennen und so weiter. Aber es wird ein Unterschied sein zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Deshalb sei treu dem Herrn in kleinen Dingen. Erwarte nicht große Dinge, dass du was die Weltrevolution machst. Da verstehst du, dass du irgendwie was auf den Kopf stellst. Tu das, was du tun kannst. Sei treu in den kleinen Dingen. Knöpfe annähen, verstehst du, oder Schuhe putzen, oder egal, was du für Drecksarbeit machst, sei treu in dem Kleinen, wo Gott dich hingestellt hat. Verstehst? Wer im Kleinen treu ist, der wird auch im Großen belohnt werden vom Herrn. Es wird ein Unterschied sein. Und das Schöne dabei ist am Ostermorgen. Wart auf den Ostermorgen. Nicht den Ostermorgen irgendwo, wann, bis es nächstes Jahr wieder Ostern ist. Nein, wart auf diesen großen Ostermorgen. Und da heißt es am Ostermorgen, als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer und hat die Jünger erwartet. Das ist das Schöne dabei. Am Ostermorgen stand Jesus am See Genezareth, Fische gebraten, Brot geröstet, verstehst du? Toll. Hat Jesus die Jünger erwartet. Hab Geduld. Hab Geduld. Du wirst im Himmel schon erwartet. Was erwartet den Überwinder? Du wirst im Himmel erwartet. Der Heiland ist dort vorausgegangen. Er sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich will wiederkommen und euch wieder zu mir nehmen darf, dass ihr dort seid, wo ich bin. Und weißt du, der Heiland macht keine Bruchbuden oder Bauruinen. Er hinterlässt sie nicht. Nein, er macht etwas Perfektes. Eine Wohnung. Da kommst du rein, machst so und dann geht, wie Sesam, öffne dich. Verstehst du? Wie im Paradies. Und ich kann mir vorstellen, das Leben im Paradies. Da musste der Adam nur zum Apfel raufgucken, der Apfel kam schon in seine Hände geflogen. Ja. Ein fantastisches Leben, wie im Schlaraffenland. Auf dich wartet ein herrliches Leben, ob du es glaubst oder nicht. Musst mir nicht glauben. Ich weiß, du wirst es nicht verstehen. Bis du nicht mal einen Blick in den Himmel gemacht hast. Bis du nicht mal so durch die Luke geguckt hast und gesagt, guck mal an, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was kein Herz je geglaubt hat. Das hat Gott für die bereitet, die ihn lieb haben. Ja, Jesus erwartet dich. Deinen Kämpfer. Als Kämpfer, den Helden, der erwartet den Arbeiter, den Diener, den Knecht, der schwer gearbeitet auf dem Feld. Die Kinder Gottes, die werden erwartet. Wir werden erwartet. Die Heiligen, oh wenn die sind, die Heiligen einmarschieren. Was wird das für ein Tag sein? Wir haben mal einen alten Film mal bei mir in der Gemeinde gezeigt. Das gibt es wahrscheinlich heute nicht mehr. Aber da war so ein Film aus Chile, aus der Erweckungszeit in Chile. Und die Leute, die Missionare draußen auf der Straße haben gepredigt und die Gemeinde hat gebetet und erwartet, bis die Missionare kommen und dann marschieren die Missionare oder die Straßenevangelisten rein, und wenn die Heiligen einmarschieren. Halleluja.
Wie toll war es, da spielten sie, da klatschten sie, da wurden die Leute von der Straße, die sie auch noch mitgebracht haben, empfangen, begrüßt. Das wird sein, wenn die Heiligen einmarschieren. Hier hast du nur Dornen und Disteln, nur Stress, nur Ärger. Du musst eine ganze Menge schlucken, Beleidigungen über dich ergehen lassen, die ganze Gülle wird über dein Leben ausgeschüttet. Wenn du wirklich ein echter Christ bist, die Leute beleidigen dich, die kränken dich, die ziehen dich runter durch Kakao. Aber sei getrost. Sei getrost. Wenn die Heiligen einmarschieren, was für ein Tag wird es sein, wenn du dann plötzlich in der Umkleidekabine bist und plötzlich ganz weiß in Seide eingekleidet wirst. Ja, in reiner Leinwand. Hier musst du alles Mögliche über dich ergehen lassen. Hier bist du der Packesel und Kummerkasten. Deine Familie, deine Gemeinde, bist das Lastier, deine Geschwister, ja, bist der Fußabstreifer und die Schuhmatte. Das bist du. Hier bist du kein König. Hier bist du nicht im Paradies. Hier bist du nicht im Himmel. Hier bist du in Jerusalem, die da tötet die Propheten. Halleluja. Du bist in Jerusalem. Die Jerusalemer Leute, die gehen nicht zimperlich mit dir um. Die schmeißen gleich mit Steinen auf dich und kreuzigen dich. Das haben sie beim Heiland auch gemacht. Hier bist du der letzte Dreck, Entschuldigung. Hier kämpfst du nur und arbeitest dich zu Tode und denkst, alles ist umsonst. Alles ist vergeblich. Alles nur nuscht und gar nichts. Hier arbeitest du nur für die Mülltonne, für Altpapier, für den Mülleimer. Und genau das ist, was wir hier tun. Weißt du, die richtig kreativen Leute, die schreiben, machen was, dichten was, notieren was. Ach, das ist wieder nichts, ein Müll. Verstehst? Und der Mülleimer quillt über. Du arbeitest für nichts. Verstehst? Vergeblich, täglich musst du sterben. Und täglich wirst du erneuert. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Leute, lass uns hier gar nichts vormachen. Weißt du, ich habe mich getäuscht. Die Christen haben mich enttäuscht. Ich muss dir ehrlich sagen, die haben mich enttäuscht. Die haben gesagt, Bruder, mal tut es, wenn du dich bekehrst, wenn du dem Heiland nachfolgst, du hast nur Herrlichkeiten, nur Segnungen. Der Herr ist so gut und so wunderbar. Und was ist passiert? Nichts habe ich gehabt. Ich habe gedacht, mit mir stimmt was nicht. Ich glaube nicht richtig. Ich habe mich gar nicht richtig bekehrt. Und habe gedacht, irgendwas was faul macht mit mir. Ich habe nicht den Sprung geschafft. Ich habe nur Probleme, bis Gott mir die Augen geöffnet hat. Und gesagt, tu, mir ging es auch nicht besser. So, hier musst du nur vergeben, vergeben. 500 Mal am Tag musst du vergeben. Überleg einmal, bis dir zum Hals raushängt. Vergeben, vergeben. Wie oft? 70 mal 7 mal 7. Puh, verstehst du? Du kannst weiterrechnen. Aber ich habe überlegt, warum tue ich das? Damit ich den Rücken frei habe, damit ich schwimmen kann, verstehst du? Damit mich übers Wasser halten kann. Deshalb muss ich vergeben, damit ich nicht den ganzen Ballast, den ganzen Shit von gestern, vorgestern, von letztem Jahr einfach nur mitschleppe. Nein, vergib. Denk nicht dran. Ist es vorbei. Was vorbei ist, ist vorbei. Jammer nicht, klag nicht, beschwer dich nicht. Gott will eine Gemeinde haben, die triumphiert. Halleluja. Preis dem Herrn. Eine siegende Gemeinde. Siegende Christen, Überwinder. Wer da überwindet? Siebenmal steht es in der Bibel. Wer da überwindet? Eine Gemeinde, die den Pforten der Hölle standhält. Oh, das raucht. Warst du schon mal in der Hölle? Du solltest mal die Hölle mal kennenlernen. Nicht nur den Himmel. William Booth, der Begründer von der Heilsarmee, hat gesagt, dass die beste Ausbildung für meine Soldaten, Heilsarmee-Soldaten ist, die Soldaten mal ein paar Minuten, nur eine Minute reicht schon, über die Hölle zu hängen, zu sehen, was dort unten passiert. Wenn du siehst, wie es den Gottlosen geht, dann wirst du alles dran setzen, um ja nicht dorthin zu kommen und die Menschen so viel wie möglich aus der Hölle zu plündern. Wenn du einmal die Hölle gesehen hast, die meisten waren, die wollen nur in den Himmel. Nein, sieh mal die Hölle. Geh mal durch die Hölle, durch das Gefängnis hindurch. Und du wirst sehen, was für Elend dort herrscht. Und die Gemeinde Jesu, die Gemeinde Jesu Christi, Gemeinde des Heiligen Geistes oder wie sie auch immer heißen mag, sie gibt nicht nach den Pforten der Hölle. Wahre Gläubige, sie geben überhaupt nicht nach. Sie lassen sich nicht erpressen. Sie sind demütig. Aber sie lassen sich nicht erpressen. Geschwister, das ist so wichtig. Lass dich nicht als Kind Gottes erpressen. Dich zermürben. Oder unter Druck setzen. Lass dich nicht erpressen. Wir sind hier. Egal wie viel Teufel auf dem Dach sind. Das hier spielt keine Rolle. was der Teufel alles macht, verstehst du, was die dort alles veranstalten? Die Gemeinde Jesu ist mehr als nur eine Organisation, als nur Verein. Es ist das Werk des Heiligen Geistes. Und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Halleluja. Die Gemeinde Jesu kapituliert nicht. Sie geht nicht pleite. Mach doch keine Sorge. Weißt du, ja, wir sind nur noch ein paar Hanseln. Weißt, nein, wir sind keine paar Hanseln. Die Gemeinde Jesu, ein Gemeindewachstumsspezialist, hat mal sich die Mühe gemacht, auch mal unsere Gemeinde untersucht in Heilbronn damals, und hat festgestellt, die Gemeinde Jesu weltweit ist nicht größer als 28 Mitglieder. Weißt du, nicht diese 700.000 Gläubige, die da in Seoul, in Korea sind oder sonst irgendwo, 2.000 Mitglieder. Nein, die Gemeinde Jesu weltweit, überall, in jedem Kaff, in jedem Ort, in jeder Stadt, so 28 Leute, das ist der Durchschnitt. Ja, die Gemeinde Jesu ist nicht diese große Bastion, diese große Festung, nein, die kleine Herde. Die kleine Herde. Und das ist das Wohlgefallen Gottes, euch das Reich zu geben. Wer wird überwinden? Wer wird belohnt? Wer wird belohnt? Die Gemeinde Jesu ist ein Werk des Herrn. Und der Herr triumphiert durch Niedrigkeit, durch Bescheidenheit, durch Einfachheit. Die Gemeinde Jesu ist mehr als nur ein paar Leute, wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen. Für die kleinste Versammlung die größte Verheißung. Halleluja. In einem Hauskreis, einer Familie oder wo sie auch immer sind. Das ist die größte Verheißung. Der König aller Könige ist da. Überwinder. Die segnende Gemeinde, die geht vorwärts, sie macht keine Kompromisse. Wir machen weiter. Halleluja. Und ich möchte dich ermutigen, mach weiter. Das wird im September werden meine Themen sein. Ermutigung. Beherrsche deine Monster. Deine Gedanken entscheiden. Wie du das fühlst, wie du das denkst. Deine Gedanken entscheiden. Ja, Riesen. Ja, die werden wie Brot einfach verspeisen. Ja. Die Geheimnisse des Lebens. Ich werde da ein paar Sachen, ein Indianer hat mir ein paar gute Gedanken gegeben. Und diese Gedanken möchte ich mit euch teilen. Weißt du, nicht nur die Araber oder die Juden oder die Russen oder Chinesen haben gute Gedanken, auch die Indianer. Verstehst du? Und als dieser indianische Häuptling mal bei uns hier zu Gast war, der hat mich so inspiriert. Der hat mich so inspiriert. Gott ist groß, selbst wenn wir auf dem Boden schlafen müssen, selbst wenn wir erschossen werden, selbst wenn wir kapitulieren, aber Gott ist groß, Gott hält uns am Leben. Ja, ein paar gute Gedanken. Behalte den Überblick. Und dergleichen, das werden diese Themen sein. Lass dich von niemand täuschen, den Kopf verdrehen, lebe gegen den Strom, schwimme gegen den Strom. Tote Fische schwimmen mit dem Strom, aber Lebendige, die schwimmen gegen den Strom. Das ist der Segen des Überwinders. Die Gemeinde Jesu ist eine strahlende, siegende Gemeinde. In Offenbarung 19, Vers 1 und folgende Verse, da lesen wir ein paar gute Gedanken. Weißt du, lies mal die Offenbarung. Du solltest die Offenbarung wirklich lesen. Nicht nur, verstehe ich nicht, Antichrist, falscher Prophet, oh, was weiß ich, Weltuntergang. Nein, die Offenbarung ist das Buch des Sieges, des Triumphes, das ist die Offenbarung. Da steht es am Anfang, da sehen Sie Jesus, sieht der Johannes Jesus, und als er Jesus gesehen hat, kann er alles vergessen. Die können ihm alle Puckel runterrutschen. Der Antichrist, der falsche Prophet, da geht die Welt nicht unter für uns, verstehst du? Und Johannes hat diese Botschaft vom Herrn empfangen in der Zeit der Not, der Christenverfolgung. Diokletian hat die Christen verfolgt, gequält und so weiter. Und er bleibt stehen, er bleibt stehen. In der Zeit der Not. Und hier lese ich Offenbarung 19. Danach hörte ich eine große Stimme vieler Scharen im Himmel. Sie sprachen, Halleluja! Wir werden nachher Halleluja singen. Weißt du, wir haben Hosanna gesungen vorhin. Aber Halleluja, wir werden singen. Sie sprachen Halleluja. Und hör mal, was sie sprachen. Das Heil sind und die Herrlichkeit und die Kraft ist unseres Gottes geworden. Halleluja! Du sollst, wenn du Schwierigkeiten hast, Hosanna sagen und Halleluja. Nicht, oh Gott, hilf mir, ich kann nicht mehr. Hör doch auf zu flennen. Steh auf und sag Halleluja. Die Gottlosen gehen alle zugrunde, sind wie Stroh und Stoppeln. Das Fell brennt ab, da ist nichts mehr da. Die Herrlichkeit, das Heil und die Kraft ist unseres Gottes geworden. Weißt du, da wird das Vaterunser erhört. Und dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Oh, da hebst du ab. Da hebst du ab. Da lese ich weiter hier, Offenbarung 19. Denn wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte, Gott. dass er die große Hure Babylon damals hier, was es auch immer ist, die Ökumene und die, was weiß ich, das ganze Gesindel da, was noch gar nicht abgeschafft worden ist, welche die Erde mit ihrer Unzucht verderben, Freimaurer und die ganzen Okkulte, die ganzen okkulten Vereine. Und sie hat das Blut deiner Knechte gefordert und das fordert und nach Rache. Weißt du, du musst nicht nach Rache fordern. Das macht schon der liebe Gott. Er kämpft die Seinen. Die Seelen unter dem Altar. Das ist der liebe Gott. Und sie sprachen zum zweiten Mal, nicht nur einmal, immer wieder. Halleluja! Und ihr Rauch steigt in die Ewigkeit auf von Babel hier. Und die 24 Ältesten und die vier Gestalten fielen nieder und beten Gott an. Die 24 Ältesten. Verstehst du? Die Gemeinde Jesus ist nicht größer wie 24. Die 12 aus dem Alten Testament, die Patriarchen und die 12 Apostel aus dem Neuen Testament. Verstehst du? Das sind diese 24, die fielen nieder und die sagten, würdig bist du, Lamm Gottes. Würdig bist du, Lamm Gottes. Und hier, der da auf dem Thron saß, sprach, Amen, Halleluja. Der Herr sagt, Amen, Halleluja. Und eine Stimme ging aus von dem Thron, lobet unseren Gott, alle seine Knechte, die ihn fürchten, beide, klein und groß. Lobet den Herrn. Das ist unser Geschäft. Nicht die Probleme. Ach Leute, wisst ihr, was für Schwierigkeiten wir alle haben. Wir können kaum die Miete bezahlen, wir können kaum Strom bezahlen, wir können kaum Wasser bezahlen. Ach, vergiss das alles. Gott gibt den Seinen. Und zwar im Schlaf. Im Schlaf. Das musst du entdecken, das musst du erleben, wie das funktioniert. Seit Pfingsten singt die Gemeinde Halleluja. Seit Pfingsten loben die Kinder Gottes den Herrn. Und weißt du, was sie am Pfingsten getan haben, diese Pfingstler, die Urpfingstler? Die haben die Taten Gottes gerühmt, was der liebe Gott alles macht. Nur eine siegende Gemeinde, nur siegende Gläubige können Halleluja singen. Niedergeschlagene, Kranke, Verkrüppelte, Verstümmelte, die haben keine Triumphsworte. Halleluja ist ein Triumphwort. Halleluja. Holst tief Luft. Das arbeitet in dir. Halleluja. So wenig wie man Jesus Herr nennen kann ohne den Heiligen Geist, so wenig kann man Halleluja singen und sagen ohne den Heiligen Geist. Und alle, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, die können morgens, mittags, abends, nachts und wann auch immer Halleluja sagen. Und selbst wenn die Hure Babylon dominiert und wir fast die Heiligen fast abgenommen haben, dass du kaum noch einen Heiligen siehst, da kannst du Halleluja sagen. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Nur Geisterfüllte können Halleluja sagen, führen ein Halleluja-Leben. Halleluja, preis Gott. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine triumphierende Gläubige. Deshalb, ich möchte dir empfehlen, Bruder und Schwester, such den Heiligen Geist und such nicht die Gaben des Heiligen Geistes, such nicht die Wunder des Heiligen Geistes, such den Heiligen Geist und dann wird alles andere von selbst kommen. Da wirst du so erfüllt von der Herrlichkeit Gottes, dass du nur noch sagst, Halleluja. Halleluja, der Herr ist gut, der Herr ist wunderbar. Weißt du, so viele sind nur in einer frommen Gesellschaft. Ohne den Heiligen Geist ist man ein hohler Christ, ein Hohlkopf. Weißt du, da ist alles hohl, da ist nichts drin. Du musst gefüllt werden. Derselbe Geist, der Jesus aus dem Grab herausholt, derselbe Geist wird unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Halleluja. Amen. Du darfst ruhig Amen sagen. Ich werde nicht aufhören deswegen. Ich werde nicht Schluss machen. Ich werde es richtig weitermachen. Weißt du, du musst mal bei unseren afrikanischen Freunden mal die Gottesdienste besuchen. Ich habe in Birmingham bei so Westindien Geschwister Gottesdienst gemacht. Weißt du, steht ein, ich sage nur was Vernünftiges, steht da, Amen, Halleluja, gib's, weißt du, sag's. Hingesetzt wieder. Und dann sage ich wieder was Gescheites. Und wieder steht er auf und droht mir. Sag es. Stell dir mal vor, du sagst in der Kirche Amen, da fällt der Pastor vom Pult runter. Aber wir sagen Amen. Weißt du, was überhaupt Amen ist? So sei es. Das ist es. Und sogar der liebe Gott sagt vom Thron, Amen, Halleluja. Amen, Halleluja. Derselbe Geist, der in David wirkte, der in den Propheten wirkte. David war siegreich. Weil er war der Erste, der Halleluja buchstabiert hat. David war der Erste, der Halleluja über seine Lippen brachte. Seine ganzen Psalmen so, Halleluja, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist meine Burg. Der Herr ist meine Festung. Der Herr ist meine Kraft. Der Herr ist mein Leben. Halleluja. Und die Bibel sagt, wie wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann hören wir nichts vom Halleluja mehr, bis in Offenbarung Kapitel 17, Vers 16. Und dann sprachen sie zum anderen Mal Halleluja. Die 24 Ältesten, Offenbarung 4, Vers 4. Sie, diese vier Gestalten, sie fielen nieder und sie sagen Amen, Halleluja. Das sollte unser Sprach sein. Das solltest du in deinem Duden aufnehmen. Verstehst du, in deinem Programm, Halleluja. Das ist typisch pfingstlerisch. Jetzt vergiss mal die Pfingstler. Aber das ist so typisch. Halleluja. Früher hießen die Pfingstler sogar noch Deckelpatscher, weil sie in die Hände geklatscht haben beim Singen und Gott gelobt und gepriesen haben. Ja, ich weiß, die ganzen Leute da, was die alle so geschrieben haben und über Pfingstler gemotzt haben. Amen ist auch so ein geweihtes, heiliges Wort, sehr bedeutungsvoll. Solche Worte haben ihren Ursprung im Himmel oder in den Herzen von gläubigen Menschen. Die Gemeinde Jesu ist eine siegende Gemeinde.
Amen.
Die Gläubigen sind siegende Menschen. Auch wenn sie Niederlagen haben. Und ich muss frei raus sagen, wir haben mehr Niederlagen, als du denkst. Die gehören zu unserem Leben dazu. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. So. Also, das ist unser Leben. Aber in dem allen überwinden wir weit. Halleluja. Die Gemeinde Jesu ist eine Gemeinde voller Heilsgewissheit, voller Freude, voller Frieden, voller Heiligen Geistes, voller Sieg. Wie heißt es einmal in der Bibel? In den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Vielleicht haben sie nichts zum Knabbern, aber sie singen vom Sieg. Vielleicht sind sie bedrängt und belagert, aber sie singen vom Sieg. In den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Die Gemeinde Jesu weiß, nicht von uns kommt all das, sondern der Herr hat es gewirkt. Der Herr gibt das Wollen und der Herr gibt das Vollbringen. Es kommt alles von ihm. Amen. So, Halleluja. Unser Gott hat das Reich eingenommen. Und zwar jetzt schon. Nicht erst in 1000 Jahren. Und nicht erst in der Ewigkeit. Jetzt, mein Herz gehört ihm. Das ist mein Reich. Mein Königreich. Ich habe Jesus mein Leben zur Verfügung gestellt. Auch wenn es nicht so vollkommen ist. So, dieser Johannes hier auf der Insel Patmos bekommt diese Worte hier. Unser Gott und unser Herr hat das Reich eingenommen. Kaiser Diokletian, du kannst uns den Buckel runterrutschen. Wir werden hier nicht dir eine Rose weihen. Und wir werden nicht Parfüm für dich versprengen. Und wir werden nicht uns vor dir bücken. Unser Herr ist Gott. Denn der Kaiser Diokletian war der Erste, der sich ausgegeben hat, ich bin Herr und Gott. Und hat göttliche Ehren verlangt. Und das hat Johannes nicht gemacht. Geschwister, die ersten Christen waren stur. Die haben sich nicht erpressen lassen. Die haben sich lieber Kopf abhacken lassen, anstatt dass sie ihren Kopf beugen. Das waren die ersten Christen. Verstehst? Unser Herr und Gott. Das hat der Christian sich ausrufen lassen. Und weißt du, was Johannes sagt? Du bist ein Tier. Das ist nur billig gesagt. Das richtige Originalwort in der Bibel heißt, du bist eine Bestie. Du bist eine Bestie. Du hast dich selbst sowas gemacht, was du gar nicht bist. Aufgeblasen. Verstehst du? Johannes widerspricht ihm und sagt, unser Herr ist Gott. Und durch den Heiligen Geist sagst du, der Herr ist mein Herr. Der Herr. Die Gemeinde Jesu triumphiert über alle selbsternannte Möchtegerne Herrschaften. Ja. Weißt du, sie triumphiert über all diese Herren. Herr Präsident, Herr Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin und Herr Majestät. John Knox, der Erweckungsprediger von Schottland, weißt du, der hat nicht einmal seinen Hut abgenommen bei Maria Stuart. Verstehst du? Und wenn der betete, fing die Maria an zu zittern. Warum? Weil er so Gott ergeben war. Wenn du Gott kennst und mit Gott lebst, dann fürchtest du nur noch Gott und sonst nichts in der Welt. Das ist Evangelium. Weißt du, dann lebst du ein anderes Leben. Und John Knox war gar nichts Besonderes, er war nur ein einfacher Reformator Schottlands. So, wahre Christen sind Christen, auch wenn sie Aschenbrödel sind. Verstehst du? Wir leben manchmal so Aschenbrödel-Leben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So, verstehst du, Mausefell und was weiß ich da. Du existierst weiter. Und weißt du, die wenigsten wissen, dass du eine Königin bist, auch wenn du ein Aschenbrödel bist und wenn du das dich tyrannisieren lassen musst. Das sind siegende Christen. Auch wenn sie niedrige Dienste verrichten müssen. Johannes war beeindruckt und war überwältigt von der siegenden Schar, als er gesehen hat. Er sagt, nee, vergiss alles. Ich halte mich an meinen Gott weiter. Er war so beeindruckt. Der Teufel, der Drache, der mag wüten, aber wir haben das Zeugnis Jesu Christi. Was sind die Vorteile und Vorzüge und die Segnungen der Überwinder? Weißt du, Offenbarung 12, Vers 17. Ich möchte, dass du die Offenbarung auswendig lernst. Das ist das Beste, was du machen kannst. Weißt du, die Siege Gottes, die Herrlichkeit Gottes und so weiter. Und da heißt es, aber sie können gegen nichts ausrichten. Offenbarung 12, Vers 17. Nichts ausrichten. Das Zeugnis Jesu Christi, das, die Botschaft der Weissagung oder der Prophetie. Das haben wir in unserem Herzen. Und das ist das, was uns am Leben hält. Diese Prophetie, diese Proklamation. Der Herr ist Herr. Der Herr hat alles unter Kontrolle. Auch wenn es so aussieht, du bist Aschenbrödel. Der Herr hat alles unter Kontrolle. Wir werden siegen. Das haben sie jetzt in Barcelona demonstriert, nach diesem Terroranschlag. Wir werden siegen gegen die Terroristen, gegen die Banditen, gegen die ganze Mafia. Wir werden siegen gegen die ganze Korruption. Wir werden siegen gegen die falschen Propheten. Wir werden siegen. Halleluja. Martin Luther King hat triumphiert. Weißt du, die farbigen Geschwister und seine Leute bei diesem Baptistenpastor, die waren unterdrückt, die waren, ja, die mussten sogar andere Züge, andere Busse benutzen. Verstehst du, Martin Luther King? Aber dann hat er ein tolles Lied geschrieben, tolle Vision gehabt. Wie es shall overcome, wir werden überwinden, wir werden rüberkommen. Und ich habe einen Traum. Der Geist der Prophetie ist so wichtig, Brüder und Schwestern. Das einzige neutestamentliche Buch der Prophetie ist die Offenbarung. Im Alten Testament haben wir eine ganze Menge von den Propheten, aber hier, die Offenbarung ist für die Christen, für die Gläubigen. Das Reich ist unseres Herrn geworden. Und der Teufel hat Angst vor Prophetie, glaub mir. Nicht nur meine lieben Kindlein, ach, ich hab's euch lieb, wie süß und nett seid ihr. Nein, vergiss das alles. Ihr seid Aschenbrödel. Aber das Reich gehört uns. Das Reich gehört dem Herrn. Dein ist das Reich. Dein ist die Kraft. Und der Teufel zittert. Der zittert vor dem Geist der Prophetie. Dein ist das Reich. Dein ist die Kraft. Dein ist die Herrlichkeit. Mann, du musst nur einfangen. Das sind diese Tauben, die du einfangen solltest. Wie einst die Weissagungen über Jesus sich erfüllt haben, so werden sich die Weissagungen über die Gläubigen, über die Christen erfüllen. Glaub mir das. Das wird kommen. Der Leib des Herrn wird leben. Der gleiche Geist, der Jesus lebendig macht, macht auch dich lebendig. Die Gemeinde Jesu hat herrliche Verheißungen. Weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses. Da können sie globalisieren, so viel sie wollen. Nur ich können machen, so viel sie wollen. Verstehst? Weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses, will ich dich bewahren von der weltweiten Katastrophe. Die Überwinder, die werden himmlische Wohnungen beziehen. Was glaubst du, was das für ein Umzug sein wird? Was das für eine Demonstration sein wird? Oh, wenn die Heiligen einmarschieren, Halleluja. Die werden nicht nach links und nach rechts gucken, die gucken geradeaus auf den Herrn. Offenbarung 6, Vers 1. Johannes bezeugt, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu, wahrhaftig und richtet. Und er streitet mit Gerechtigkeit. Lies mal Kapitel 6, wie es beginnt. Auf dem weißen Pferd kommt der Herr. Weißt du, nach Jerusalem zog der Herr mit dem Esel ein. Er hat einen dummen Esel gefunden, der gesteinigt werden sollte. Es ist aber hier, der Herr kommt am weißen Ross. Als ich in Indien war, haben mir die indischen Geschwister gesagt, er kommt mit einem Elefanten. Versteht? So kommt der Herr daher gestampft. Und ich sah das Lamm. Und siehe, der hatte alle sieben Siegel, der tat nacheinander auf. Und ihm ward gegeben eine große Macht und Gewalt. Und mit einer Donnerstimme rief er mir zu, sagt Johannes, komm, komm. Und ich sah und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hat einen Bogen, und ihm ward gegeben eine Krone, und er zog aus, siegreich, und er siegte. Wir dienen einem siegenden Herrn. Ja, die Gemeinde geht unter, die Kirche macht dicht. Die sollen dicht machen, so schnell wie möglich. Je schneller sie dicht machen, desto schneller kommt der Herr. Verstehst du? Nur ganz einfach. In aller Liebe. Weißt du, Schuld sind die Frommen, die zahlen noch schön brav ihre Kirchensteuer, damit der Pfarrer leben kann und ihr jetzt seinen Senf verzapfen kann. Verstehst? Die sind schuld. Die halten die Leute am Leben. Dein Reich komme, weißt du, da musst du auch was tun, damit das Reich Gottes kommt. Aus der Kirche austreten. Lieber bist du nirgendwo registriert. Du hast mehr davon. Glaub mir das. Ich will dir nur Mut machen. Nur Mut machen. Du musst lernen, gegen den Strom zu schwimmen. Nicht nur, ja, wer beerdigt mich? Ach, du kommst schon unter die Erde. Mach dir keine Sorge. Irgendjemand wird dich verscharren. Verstehst du, sie werden dich gleich noch auf der Straße liegen lassen. Und es wird ein großes Trauerspiel sein, wenn ich so die Offenbarung lese. Da kriege ich richtig Angst. Ein Drittel der Menschheit wird sterben. Und da werden 7 Monate die Leichen beerdigen. Nach dieser großen Schlacht. Also, und ich sah, das weiße Pferd siegte. Und Jesus sitzt auf einem weißen Pferd. Und das weiße Pferd eröffnet den Kampf. Das weiße Pferd ist ein Triumphpferd. Jetzt! Verstehst du? Und jetzt, wie heißt es beim Judas? Schon der alte Henoch hat eine Vision gehabt und er sah den Herrn kommen mit Tausenden und Abertausenden von Heiligen. Das sind die Erlösten, die sitzen alle auf weiße Rössleins. Halleluja. Der Herr eröffnet die Schlacht, den Kampf. Der große Sieger, der große Eroberer. Weißt du, es ist nicht mehr der kleine Jesus von Nazareth oder Bethlehem oder wo auch immer. Es ist nicht mehr der schwache Jesus, den man ans Kreuz nagelt, den man sogar vom Kreuz runterholen muss. Ich sah das Lamm, das geschlachtet war. Es ist das Lamm, das die Bösen überwunden hat. Die ganzen Saurier, den ganzen Biester. Der Herr hat sie überwunden. Halleluja. Die ganze Scheusale und Bestien und Bluthunde und Ungeheuer, die Riesen und die Monster. Der Herr hat sie überwunden. Er hat so aus den ganzen Politikern, Herodes, Pilatus, den hohen Priester, als eine Schau abgezogen. Öffentlich. Und dann musst du vorstellen, was für ein Blödsinn. Da kommen nur dumme Köpfe da drauf zu. Ja, wir müssen sein Grab bewachen. Er hat ja gesagt, am dritten Tag wird er auferstehen. Noch bevor der dritte Tag anbrach, ist der Herr auferstanden. Halleluja. Und die lagen wie tot am Boden. Und da kommen Weiblein vorbei, da ein paar kleine Frauchen. Und die sehen, das ist alles weggerollt, alles aufgeräumt. Ja, Petrus springt ins Grab rein und er sieht, Leichentücher liegen da und die Leinentücher liegen da. Fantastisch. Der Herr hat da nicht Todeskämpfe im Grab da veranstaltet. Nein. Er hat das Gefängnis gefangen genommen. Die ganzen Saurier, Biester und wie sie alle heißen, einfach zur Schau gemacht. Es ist nicht mehr der kleine, geringe, schwache Jesulein. Verstehst? Es ist der siegreiche Herr. Und mit ihm werden die Heiligen kommen. Lob und Dank. Mit ihm werden die Erlösten kommen. Niemand soll sich täuschen. Jesus ist nicht der Versager. Und die Gläubigen, wenn sie gekreuzigt, gesteinigt, enthauptet werden, die sind keine Versager. Das sind Sieger. Halleluja. Die sagen, nein, wir geben nicht nach. Er hat gesiegt. Und wie heißt es in der Bibel einmal? Matthäus zum Letzten, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ja. Es ist nicht mehr dieses Jesuland, das möchte die katholische Kirche in aller Liebe so darstellen. Die Mutter Maria ganz in Blau und dann auf den Armen das Baby von der Astarte da, eine alte Figur irgendwo übernommen. Es ist nicht das Jesulein. Es ist der König Jesus. Und die Maria hat keinen Respekt oder so vor diesen ganzen Zirkus der Faschisten. Die macht da, die sagt, Leute, hört doch auf mit dem Blödsinn. Was er euch sagt, das ist, was gilt und was funktioniert. Maria zieht sich zurück, ist ganz still. Die macht nicht, Mutter Gottes, bitte bet für uns. Das ist keine Mutter Gottes, Gott braucht keine Mutter. Er ist selbst Vater, Mutter, Sohn und was weiß ich noch alles. In aller Liebe, ich spotte, ich lästere, weil ich so frei bin. Warum? Gott hat mich erlöst von den ganzen religiösen Geistern. Mutter Maria, ja. Maria hat geholfen. Maria kann nicht helfen. Wenn einer hilft, dann ist nur Jesus. Halleluja. Der steht uns zur Seite. Und die Apostel gaben Zeugnis mit großer Kraft von der Auferstehung Jesu. Obwohl sie so schwach waren. Obwohl, dass die Juden ärgerten, die Römer ärgerten. Obwohl, ja, die ganze Welt sich ärgerte. Ja, ihr seid so stur. Ihr seid so stur. So bockig. Ja, Christen, wahre Christen sind sture Böcke. Entschuldigung. Die lassen sich nicht erpressen. Ich sage es noch einmal. Entweder gehorchst du uns oder hier ist die Tür. Weißt du? Nee. Das ist nicht beim lieben Gott so. Gott hat uns zu freien Menschen geschaffen. Zu freien Menschen. Und das ärgert den Teufel, dass du nicht menschengläubig bist, menschenhörig bist. Das ärgert, das macht die Fuchs wild. Weißt du, der Starke ist überwunden. Der sitzt irgendwo und der Herr sagt, das Gefängnis ist frei, geh bitte raus. Ja. Die Gemeinde Jesus ist eine siegende Gemeinde. Eine freie Gemeinde. Niemand regt sich auf. Weißt du, wenn du von dem Gekreuzigten sprichst? Jesus, der Gekreuzigte. Paulus, ja, das hat der Apostel Paulus gesagt. Ich kenne nur Jesus, den Gekreuzigten. Gewiss. Oder niemand wird sich aufregen, wenn du von der leidenden Gemeinde sprichst, was wir alle so durchmachen müssen. Wir müssen unten durch, Geschwister. Ach, weißt du, das ist furchtbar, das ist. Niemand wird sich da aufregen, wenn du über die leidende Gemeinde sprichst. Aber sprich von Jesus, der alles kann. Dem alles zu seinen Füßen liegt. Dem alle Gewalt ist gegeben im Himmel und auf Erden. Sie sagen, du bist verrückt. Du flippst aus. Fängt die Hölle an zu toben. Sprich von der Herrschaft Jesu. Dein ist das Reich. Dein ist die Kraft. Und dein ist die Herrlichkeit. Was, das gefällt mir, diese Formulierung. So knapp und kurz und bündig. Sprich von der Herrschaft Jesu. Solange du von dem Gekreuzigten sprichst, verherrlichst du den Teufel. In aller Liebe. Aber sprich von den Auferstandenen. Die Apostel haben von der Auferstehung Jesu Christi gepredigt. Das hat die Leute damals fuchswild gemacht. Hört auf, von Jesus zu sprechen. Den Auferstandenen, der die Kranken heilt, Tote aufweckt und was weiß ich, was er noch alles macht. Das Kreuz ist ein Werk der gottlosen Welt. Ein Triumph des Teufels. Das darfst du angucken, ja. Verstehst du? Aber mein Heiland hängt nicht mehr am Kreuz. Wir haben leere Kreuze. Leere Kreuze. Weißt du, in manchen Kirchen, da hängt der Herrgott am Kreuz. Ja, mein Herrgott hängt nicht am Kreuz. Der ist auferstanden und fühlt sich bester Gesundheit. Halleluja. Praise Gott. Er ist Herr aller Dinge. Unser Herr hat das Kreuz schon längst hinter sich gelassen. Jesus quält das Kreuz nicht. Das Einzige, was Jesus noch vom Kreuz hat, sind die Wunden. Und er schaue mich an. Ich bin für dich gestorben. Die Wunden Jesus sind nicht für die Welt. Die sind nur für die Gläubigen, damit sie wissen, wir sind tatsächlich erlöst. Wir sind tatsächlich teuer erkauft. Das Kreuz gehört zur Vergangenheit. Es ist passé. Vor Jesus müssen sich jetzt alle Knie beugen und alle Zungen bekennen. Er ist Herr. Halleluja. Er ist Herr. Er ist Herr. Und er bleibt Herr. Er sitzt auf dem weißen Pferd. Als Symbol des Sieges und des Triumphes. Also ich habe keine Angst vor dem Antichristen, vor der ganzen Verführung, vor dem ganzen Verderben, vor dem ganzen Fäulnis. Nein, mein Jesus ist in mir und er ist stärker in uns als der, der in der Welt ist. Du musst nicht den Hut abnehmen vor der Maria Stuart oder von wem auch immer. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Gloria, Halleluja. Weißt du, auf dem weißen Pferd, du solltest auch auf deinem Schimmel sitzen. Das ist ein Ausdruck, weißt du, ganz anders, nicht mit diesem armen Esel da, der niemand mehr haben wollte. Und der Esel war ein armer Esel. Verstehst du? Der war freigegeben zur Steinigung. Deshalb haben die Jünger auch genommen und den Herrn draufgesetzt. Der Esel ist das erste Vieh, erstes Wesen, das erlöst wurde von der Steinigung. Keiner wollte es haben. Und der Herr hat ihn erlöst und das Kleine auch noch daneben. Ja. Dieser Ausdruck hier, der Prophet, heißt es in Sacharja Kapitel 9, Vers 9, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Damals, als er kam, war er auf dem Esel, aber jetzt sitzt er auf dem weißen Pferd, triumphiert und die Fahne des Sieges. Und da, wo die Fahne ist, da ist der Sieg. Jesus, göttliche Majestät, Matthäus 24, Vers 30. Er selbst sagt und hat vorausgesagt, und ihr werdet sehen, des Menschen Sohn, und es werden heulen alle Geschlechter dieser Erde. Und die Zähne werden klappern. Ich sage euch eines, bitte erschreckt nicht, was ich sage, den meisten Leuten wird in der Endzeit die Zähne aus dem Maul fallen. Ja, vor Schrecken, die werden mit den Zähnen knirschen. Steht in der Bibel so. Wenn sie den Sohn Gottes sehen, werden in den Wolken des Himmels kommen, und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Weißt du, der von der Welt, längst tot geglaubt und tot gesagte, stippeln sich da. Dieser Jesus von Nazareth. Halleluja. Seine Augen sind wie Feuerflamme. Sein Haupt sind voller Kronen. Nicht nur eine Krone, sondern eine Menge von Kronen. Er ist König, Priester und Prophet und. Matthäus 11, Vers 27. Alle Dinge sind mir übergeben, sagt der Herr. Ich will nur sagen, was erwartet uns die, uns Kämpfer, uns, ja, Angefochtene, uns Menschen, die wir für den Heiland einsetzen, uns Diener und Arbeiter für das Reich Gottes, was erwartet uns? Und Jesus sagt hier, mir ist alles übergeben, mein Vater hat es mir übergeben, niemand nimmt es von mir, mein Vater hat es gegeben. Also mir ist alles übergeben und alles, was Jesus hat, das gehört auch dir. Preis Gott. Und zwar heute, nicht erst morgen. Heute, jetzt und hier. Das erste Mal kam Jesus in Niedrigkeit im Stall. Das zweite Mal kommt er in Macht und Herrlichkeit. Und alle, die mit ihm waren, die ganzen Märtyrer. Die ganzen Märtyrer. Ich bin immer dabei, noch ein Buch zu schreiben. Ich schreibe schon eine ganze Weile. Ich habe schon die ersten drei Jahrhunderte durchgearbeitet über Christenverfolgung, die Märtyrer. Das hat mich so fasziniert. Die haben ihr Leben in die Waagschale geworfen. Die haben ihr Leben nicht geschont. Und diese werden alle mitkommen. Unter Diokletian, da sind in manchen Monaten fast 100.000 Menschen geköpft worden. Verstehst du ja? Die ihre Knie nicht gebeugt haben, keine Rose hingelegt haben und kein Weihrauch verspritzt haben und kein Parfüm verspritzt haben. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Egal, aus dem Kaisershaus. Das passt den Gottlosen nicht. Aber ich sag dir, der Tag X wird kommen, wo den Gottlosen das Lachen vergehen wird. Mit den Zähnen werden sie klappern. Siehe, der Herr kommt, Judas 14. Siehe, der Herr kommt mit viel tausend Heiligen. Viel tausend Heiligen. Da wird er kommen, der Herr. Zacharia sagt es auch in Kapitel 14, Vers 5. Mein Gott, und alle Heiligen sind mit ihm. Du wirst wiederkommen. Du wirst wieder nach Berlin kommen. Und du wirst wieder durch Deutschland durchziehen, durch Europa und durch die Kontinente. Und du wirst mit Christus in der Luft regieren. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Verstehst du, da denkst du, ist die Luft zu dünn. Mach dir keine Sorge. Die vollendeten Heiligen sitzen mit Christus im Himmel und werden mit dem Herrn regieren. Auf den Wolken. Was für ein Tag wird das sein. Du musst jetzt schon üben, leicht zu werden. Alles loszulassen. So ein Luftballon zu werden. Um Gott zu begegnen. Die Überwinder werden sitzen auf weißen Pferden, auf den Pferden des Sieges und des Triumphes. Wir sitzen mit Jesus auf dem Triumphwagen. Wir haben gesiegt. Wir siegen. Halleluja, wir siegen. Merkst du es nicht? Verstehst du? Das sind die Heiligen. Bist du schon eingesattelt? Und eingestellt, dass du als Sieger mit dem Herrn triumphierst? Kein Engel darf das machen, was du machen wirst. Kein Engel. Die erlösten aber. Als siegreiche Helden werden sie beschrieben in der Bibel. Wenn du den Herrn ehrst, den Herrn preist, dann wirst du als Sieger plötzlich dastehen. Und deshalb, dein Geist, dein Denken bestimmt dein Leben. Denke negativ und du bist ein Versager. Kannst gleich einpacken und nach Hause gehen. Aber denke, ich bin mit dem Herrn auf seinem Triumphwagen. Ich muss mich nur an dem Herrn festhalten. In den Sendschreiben heißt es, Offenbarung 2, Vers 18, an die Gemeinde zu Thyatira oder Kapitel 2, Vers 26. Wer da überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Und er soll sie weiden und einen einzelnen Stab und mit dem Töpfersgefäß soll er sie zerschmeißen, wie ich es von meinem Vater empfangen habe. Wer da überwindet und durchhält bis zum Schluss, auch wenn du fix und fertig bist, und schlapp bist und nicht mehr kannst. Weißt, sei sicher, wer da überwindet. Es kommt der Tag, wo du deinen Esel abpackst, aufgibst und sagst, nein, ich will auf keinen Esel mehr sitzen, mir reicht's. Auch wenn Drahtesel ist, verstehst du, egal was für ein Esel. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich habe jetzt ein weißes Ross vom Herrn bekommen, das ist mein Gaul. Er kommt. Da sieht er Johannes. Sieht, und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit großer Stimme und sprach zu allen Vögeln, die unter dem Himmel fliegen, kommt und versammelt euch zum großen Mahl des allmächtigen Gottes und esset Fleisch und der Könige. Pass auf, du wirst die Queen vereinnahmen. Du wirst die ganzen mächtigen Herrschaften, die ganzen Parlamente, die ganzen Regierungen, alles, was sie zusammengehäuft haben, irgendwo in der Goldschätze, das wirst du alles übernehmen. Überleg einmal. Denn den Heiligen gehört das Land. Den Erlösten, den Kindern Gottes. Und sie werden das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und so weiter, die darauf sitzen, essen. Die Kleinen und die Großen. Die Erlösten, die werden schmatzen. Glaube, diese Beute. Und deshalb, wer an den Herrn heute richtig glaubt und richtig mit dem Herrn lebt, der wird eine große Beute haben. Der wird nicht mit leeren Händen nach Hause kommen. Da wirst du Diener brauchen, die Sachen dir nach Hause tragen. Und ich sah das Tier, dieses Biest, den Antichristen. Und wer den Krieg führt gegen die Heiligen und so weiter und gegen die, die auf dem Pferd saßen. Verstehst du? Was bildet ihr euch ein? Ich habe Einbildung. Verstehst du? Ich habe Einbildung. Ich bilde mir viel ein. Ich glaube an die Macht Gottes. Ich glaube an die Verheißung der Bibel. Ich glaube an den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich Kind Gottes bin. Verstehst du? Aber der Teufel wird gegen die kämpfen. Wer kann das schon wissen? Weißt du, Moslems, Buddhisten und Hindus, die sind alle gleich. Verstehst du? Religion? Nein, ich habe keine Religion. Ich will auch gar keine Religion haben. Ich habe den Erlöser. Ich habe den Sohn. Und wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Ich bin kein Jude, ich bin kein Moslem, ich bin kein Araber, ich bin kein Katholik. Ich habe keine Maria, ich habe Jesus. Halleluja. Ich habe Jesus und ich glaube an Jesus. Und das Tier ward gegriffen. Und der falsche Prophet, die ganze Religion, Katholiken und Protestanten gehören dabei zusammen. Weißt du, manche glauben, nur die katholische Kirche wäre die Hure Babylon. Aber hier die Bibel spricht auch von dem anderen. Die einen haben 7 Sakramente und die anderen haben nur 2 Sakramente. Verstehst du, wer ist schlimmer? Und wer ist besser? Also das Tier und der falsche Prophet und die taten Zeichen und so weiter und verführt die Menschen, dass sie das Bild des Tieres anbeten und dergleichen. Und die werden alle in den Pfuhl geworfen. Der Antichrist und die falschen Propheten. Die Hölle, meine Lieben, ist nicht für die Menschen geschaffen. Die Hölle ist für den Teufel gemacht. Und für den Antichristen und für den falschen Propheten. Die Gottlosen werden vor Angst und Schrecken zu Boden fallen. Berg und Hügel fallen über uns. Die Amerikaner bauen jetzt Bunker überall. Ich weiß nicht, vor was sie Angst haben. Vielleicht vor sich selber. Weißt? Oder die Supermächte. Weißt du, Berlin ist fast untergraben, ausgehöhlt. Verstehst du, lauter Bunker. Der Hitler hat 14 Kilometer langen Bunker gebaut. Das hat man erst jetzt nach der Wende erst entdeckt. Aber das hat alles nichts genützt. Das hat alles nichts genützt. Glaube nicht, dass das Böse weiter triumphiert. Dass das Böse siegt. Der Herr besiegt. Dass Jesus siegt, hat Blum hat einmal gesagt, bleibt ewig ausgemacht. Lass dich nicht täuschen. Dass die Heiligen werden siegen. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde Jesu nicht überwältigen. Psalm 37, Vers 3. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes und bleib im Land und nähere dich redlich. Wandere nicht aus. Verstehst du? Wo willst du auswandern? Überall ist der Teufel. Tolstoi hat einmal gesagt, selbst wenn ich zum Mond fliegen würde, selbst dort nimmst du deine Trichinen mit. Verstehst du? Das nützt alles nichts. Deine Seuche, deine Krankheit. Bleib im Land und nähere dich redlich. Ich werde dich durchbringen. Gott bringt dich seinen durch. Lebe anständig, harmonisch. Ein realistisches Leben, wirklichkeitsnah und echt. Bleibe normal. Bleibe bei den Tatsachen. Einfach, ich lebe, egal wo. Du kannst überall leben, in Berlin und in New York oder in Moskau. Oder in Peking. Oder in Nordkorea. Du kannst überall gut leben, glaub mir das. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Weißt du, es hängt so viel von deiner Einstellung ab. Von deiner Einstellung, positiv oder negativ. Habe deine Lust an dem Herrn, lese ich hier weiter. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Hast du Herzenswünsche noch? Verstehst du? Schreib an Nikolaus was. Oder das Christkindl. Oder Himmelpforte. Nein. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Habe deine Freude an Gott. Genieße Gott. Sei begeistert von Gott. Und erwarte, er wird mich belohnen. Ich diene Gott nicht umsonst, nicht vergeblich. Und dann heißt es weiter, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit hervorbringen wie das Licht am Mittag. Befehl, überlass Gott dein Schicksal. Lebe in deiner Bestimmung. Sei still vor dem Herrn, hier heißt es weiter, und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über die Gottlosen, die mutwillig da Dinge veranstalten. Ärgere dich nicht über Menschen, die unsympathisch sind und dich verletzen und sich unmöglich benehmen. Lass sie fluchen, lass sie dich mit Dreck bewerfen, so viel sie wollen. Der Herr hat ein gutes Reinigungsmittel. Da schüttelt er sich ein bisschen ab. Verstehst du? Ich fahre durch Jugoslawien. Ich muss vorstellen, da hat es geregnet, die Straßen sind dreckig, voller Pansche. Und da baden Gänse im Wasser. Da denke ich, Mensch, dann haben wir keine Ahnung. Verstehst du, in diesem dreckigen Wasser baden sie. Und dann kamen sie, als das Auto dann kam, als wir dort ankamen, dann springen sie aus dem Wasser raus, schütteln sich ab und sie waren wieder schneeweiß. Toll. Warum? Gott hat uns imprägniert. Halleluja. Du bist imprägniert. Das berührt dich, das trifft dich, das beschmutzt dich, aber das geht nicht in die Reihen. Lob und Dank. Befiehl dem Herrn deine Wege. Der Teufel will dich nur piesacken. Problemmenschen sind nur ein Prüfstein für uns. Weißt du, die wollen sehen, bist du echt oder bist du aus Plastik? Bist du echt? Der Teufel will nur dich schlecht machen, deine Gebete stören, dich leer lassen, dass du deinem Gott absagst. Mach weiter, mach weiter. Sprüche 3, Vers 27, noch ganz schnell. Versage keine Wohltat dem, der sie braucht. Versage keine Wohltat. Jesaja 58, Vers 7. Teile dein Brot an die Hungrigen aus. Und so weiter. Und dann heißt es in Sprüche 3, Vers 3. Nie sollen Liebe und Treue dich verlassen. Also förder das Gute. Sei positiv eingestellt und du wirst merken, Gott schenkt Sieg, Gott schenkt Gnade. Gott gibt, was du erwartest. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und dergleichen. Der Mensch ohne Einsicht steht im Psalm 49, Vers 21. Und das sind die Gottlosen draußen. Der Mensch ohne Einsicht, der bildet sich viel ein. Was bin ich? Oh, wie sind die Größen? Yes, we can. Und jetzt kommt es drauf an. Und dann verstummen sie. Wahrer Reichtum ist der Reichtum des Herzens. Werde ein Überwinder. Werde ein Sieger. Setze Zeichen in deinem Leben. Ich gebe nicht nach. Gott ist unbegrenzt. Gott hat dir Autorität gegeben. Und der Überwinder wird hundertfältig wiederbekommen. Was kriegt er? Was kommt unter dem Strich raus? Hundertfältig und das ewige Leben noch dazu, sagt der Herr. Also mehr kriegst du auch nicht mehr. Keine Bank zahlt dir so gute Zinsen. Gott wird dich entschädigen. Als wir hier nach Deutschland kamen, da haben wir gleich Antrag stellen müssen über Lastenausgleich. Die meisten wissen gar nicht, was das ist. Aber das, was man drüben aufgegeben hat, was einem der Staat enteignet hat und weggenommen hat, da musste man angeben und ein paar Zeugen aufmarschieren lassen, dass die das bestätigen können. Und dann haben wir einen Lastenausgleich gekriegt. Meine Eltern haben einen Lastenausgleich gekriegt über die Verluste drüben. Und der Erlöste, wenn der heimkommt, der kriegt auch Lastenausgleich. Weißt du, Gott führt ein Gedenkbuch, steht da. Weißt du, da müssen keine Zeugen mehr auftreten. Niemand sagen, guck mal, der hat das und das getan und hier und dort gearbeitet und hier und da dem Herrn gedient, im Verborgenen, im Stillen. Gott weiß alles. Und ich sag dir, der Tag für den Lastenausgleich kommt. Und von diesem Geld, was wir bekommen haben, konnten wir im Bayerischen Wald Gehöftels kaufen. Verstehst du? Lastenausgleich. Weißt du, gib dich nicht auf, auch wenn du zum x-ten Mal daneben liegst und Schwierigkeiten haben und nach Sibirien verfrachtet wirst. So was dem größten Teil meiner Verwandtschaft passiert ist unter Stalin. Wir kriegen Lastenausgleich, Geschwister. Das ist der Lohn der Überwinder. Das ist der Lohn der Überwinder. Jetzt wird dir weggenommen und jetzt, wie reagierst du? Schimpfst du? Fluchst du? Der Herr hat's gegeben. Der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und wir gehen weiter. Und dann kommt der Tag X, das Lastenausgleich. Noch ganz schnell ein Bild, das mich tief bewegt hat heute Morgen. Ich habe so drüber nachgedacht. Wir sind für etwas Höheres bestimmt, meine Lieben. Wir sind bestimmt als Sieger Gottes dazustehen, zu triumphieren. Und denk an die Raupe. Wenn du einer Raupe erzählen würdest, Räuptling, du wirst mal ein Schmetterling werden. Der sagt, blem, blem. Wir haben noch nie eine Raupe gesehen fliegen. Wir fressen Kohl. Da stehst du aber... Aber dass wir fliegen, als Raupen mal fliegen werden? Nee. Aber weißt du, was da passiert? Das ist ein Prozess. Und diese arme Raupe muss sich verpuppen, muss sich da einlullen und dann überwintern. Und im nächsten Jahr, nach 9 Monaten, ist man ein Schmetterling. Plötzlich wachsen Flügel. Das ist der Lohn der Überwinder. Hier musst du Krankheit durchmachen. Hier musst du den Gürtel enger schnallen. Hier musst du dich mehrmals häuten. Hier musst du alles furchtbare Negative erleben und durchmachen in deinem Leben. Die ganze Bandbreite von Schwierigkeiten, Krankheit, Schmerzen, Sorge, Kummer. Ach, meine Lieben. Und dann kommt, dass du aus diesem Raupendasein rauskommst und dann sagst, ich flattere jetzt. Halleluja. Hast du Schmetterlinge im Bauch? Was das auch immer heißt. Manche Rauben, weißt du, die sagen, das kann nicht möglich sein. Weißt du, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Auch der Lastenausgleich. Auch der Lastenausgleich. Weißt du, auch wenn du im Verborgenen leben musst, dich verstecken musst, im Untergrund leben musst, und wir müssen lernen, Geschwister, heute schon im Untergrund zu leben. Der Tag X kommt. Du musst nicht alles gleich an die große Glocke hängen. Du musst für dich Dinge behalten und sagen, der Herr weiß es. Ich muss nicht von allen gelobt und anerkannt und gepriesen werden. Weißt du, ich muss nicht von allen gesehen werden und Orden. Weißt du, die Sowjetmenschen, ich weiß nicht, wie es bei euch war, die haben laute Brust vorne mit lauter Orden gehabt. Es hat noch gefehlt, dass noch hinten auch noch Orden sich verpassen lassen. Und weißt du, die ganzen Orden, die waren meistens aus Plastik. Verstehst du, wenn es Gold gewesen wäre, hätten wir noch wenigstens jetzt einschmelzen können. Aber du musst als Kind Gottes oft deinen Standort verändern. Du musst manchmal fliehen. Manchmal siehst du deinen Weg nicht mehr und weißt nicht, wie es weitergehen oder weitergehen sollte. Aber der Herr kennt den Weg des Gerechten. Der Herr kennt es. Er kennt deine Bestimmung. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, das hat Gott für die bereitet. Wer da überwindet? Nochmals Offenbarung 21. Wer überwindet, der wird das alles ererben und ich werde geben, dass er vom Baum des Lebens ist. Halleluja. Der Himmel ist nicht nur schön, der Himmel ist auch frei von Schmerz und Leid und Elend. Das werden sie alles bekommen. Ich werde sein Gott sein, die Hütte Gottes bei den Menschen. Also schöner kannst du es nicht mehr haben. Im Himmel, da wirst du Frieden haben. Das Kind wird am Loch der Otter spielen. Aus den Schwertern wird man Flugscharen machen. Ich sag dir, die ganzen Atombomben, die überall eingelagert werden, die werden, was weiß ich, für Energieerzeugung verwendet und für vieles andere mehr. Aus den Schwertern werden Waffen, die heute Waffen sind, werden ja Werkzeuge gemacht zur Ehre und des Lebens. Erst wenn die Heiligen einmarschieren und die haben dann Palmzweige in der Hand, Kronen in ihren Händen oder auf ihren Häuptern, wer da überwindet, ganz schnell noch ein paar Bibelstellen. Offenbarung 2, Vers 7. Wer den Sieg erlangt, dem gebe ich Recht, vom Baum des Lebens zu essen im Garten Gottes. Offenbarung 2, Vers 11. Wer den Sieg erlangt, über den wird der zweite Tod keine Macht haben. Es reicht schon, wenn ich einmal sterben muss. Verstehen wir das zweite Mal? Nein, da hat das keine Macht. Offenbarung 2, Vers 17. Wer den Sieg erlangt, wer da überwindet, dem werde ich geben von diesem verborgenen Manna. Offenbarung 2, Vers 26, wer den Sieg erlangt, wer überwindet und bis zuletzt sich an meine Worte festhält, der wird Macht bekommen über die Völker. Verstehst, heute will dich niemand. Heute du kannst höchstens über deinen Ameisenhaufen regieren. Aber der Tag X wird kommen, wo du über Germanien regierst, über Britannien oder was weiß ich, wie diese ganzen Länder heißen. Offenbarung 3, Vers 7, wer den Sieg erlangt, der wird ein weißes Kleid tragen. Und er wird meinen Namen tragen. Offenbarung 3, Vers 12. Wer den Sieg erlangt, der wird eine Säule in meinem Tempel sein. Und so weiter. Der wird eine Säule sein im Reich Gottes. Stell dir mal vor, was es ist. In der Stadt Gottes. Offenbarung 3, Vers 21. Wer den Sieg erlangt, dem gebe ich das Recht, mit mir auf dem Thron zu sitzen. Oh, Glory, Glory, Glory. Der wird Macht bekommen. Und Psalm 40, Vers 2. Unbeirrt habe ich auf den Herrn gehofft. Das ist mein letztes Wort hier für heute Morgen. Ich habe unbeirrt auf den Herrn gehofft. Auf seine Hilfe habe ich gewartet. Und er hat mein Schreien gehört. Er hat mir geholfen. Und ich sah mich schon im Grabe liegen. Und ich fühlte mich schon im Sumpf versinkend. Und der Herr hat mich rausgezogen. Das ist das Leben des Überwinders. Verstehst du? Du warst schon im Tod und bist im Tod von der Schaufel abgesprungen. Verstehst du? Das ist Erlösung, das ist Hoffnung, das ist Glaube. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese lebendige Hoffnung, die du uns gegeben hast. Wir müssen nicht verzweifeln, wir müssen nicht verzagen. Wir dürfen ruhig Halleluja, preis dem Herrn, Hosianna und Amen sagen. Halleluja, du bist unser Gott und unser Erlöser. Danke dir, Herr Jesus. Halleluja. Danke dir, Herr Jesus. Stärke meine Geschwister, die jetzt irgendwo vielleicht unten durch müssen, die vielleicht Trouble haben, die vielleicht mutlos sind, die vielleicht am Ende sind. Hilf, dass sie die Offenbarung durchlesen und die Offenbarung verstehen, was es bedeutet. Das ist ein prophetisches Buch, ein Buch des Sieges, die Hütte Gottes bei den Menschen. Amen. Preis Gott.